HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen: Nicht mein Krieg, wie Berliner Israelis zum Dienst in der israelischen Armee stehen und Milch und Honig und Tränen, was jüdische Kochbücher verraten. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem spezifischen Antisemitismus der Linken. Zu unserem ersten Beitrag. Seit dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober des vergangenen Jahres steht die jüdische Gemeinschaft in Deutschland weitgehend geschlossen hinter dem massiven Militäreinsatz im Gazastreifen und an der libanesischen Grenze. Geht es aus Sicht vieler Juden doch darum, eine existenzielle Gefahr vom jüdischen Staat abzuwenden? Doch gerade unter den rund 30.000 Israelis, die in Berlin leben, gibt es auch kritische Stimmen. So verweigern einige jüdische Immigranten derzeit ihren Reservedienst in der israelischen Armee. Andere hingegen kehren freiwillig in die Heimat zurück, um eine Waffe in die Hand zu nehmen. Jens Rosbach berichtet über die Israelis an der Spree und ihre ganz unterschiedliche Einstellung zum Militärdienst.
Der Berliner Israeli Jonathan, 27 Jahre alt und Politikstudent, musste am 7. Oktober vergangenen Jahres von Deutschland aus miterleben, wie Freunde und Bekannte als Geisel genommen oder umgebracht wurden von den Hamas-Terroristen.
I was losing my mind.
Ich war dabei, meinen Verstand zu verlieren, denn ich war hier. Ich konnte überhaupt nichts tun. Ich hing hier fest.
I was stuck.
Jonathan hatte in seiner Wehrdienstzeit unter anderem die Grenze zum Gazastreifen bewacht und versteht sich als Kämpfer. Der Reserveoffizier nahm das Versagen seiner Armee, also dass hunderte Islamisten einen ganzen Tag lang ungehindert Israelis massakrieren konnten, persönlich.
Shame. A lot of shame came in.
Ich habe mich sehr geschämt. Ich war zwar zu diesem Zeitpunkt nicht dort, aber ich kenne die Region und ich habe dort gelebt. Es ist überhaupt nicht logisch und es macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich habe mich mitverantwortlich gefühlt für das, was passiert ist. Deshalb wollte ich etwas von dieser Schuld auf meine Schulter nehmen.
Jonathan flog sofort in seine Heimat zurück und war bereits am 9. Oktober 2023 bei seiner Militäreinheit, in der er für rund 3 Monate an der Grenze zum Libanon diente. Allerdings versteht sich Jonathan auch als Gegner der rechten Netanyahu-Regierung und als Befürworter eines Geiseldeals.
Do I agree with Netanyahu? No.
Stimme ich Netanyahu zu? Nein. Denke ich, dass der Krieg jetzt enden sollte? Ja. Es liegt an ihm, dass er bislang nicht geendet hat. Aber ich möchte meinen Beitrag leisten. Das ist mein Land. Ich habe meinem Land gedient.
Yuval, 42 Jahre alt und Künstler, ist ebenfalls Israeli und lebt in Berlin. Aber er würde jetzt nicht als Reservist kämpfen. Yuval hat zwar früher auch seinen Wehrdienst in den Israel Defense Forces, IDF, geleistet, allerdings besuchte er danach ein palästinensisches Flüchtlingslager. Was er dort zu hören bekam, überzeugte ihn, nie wieder eine Uniform anzuziehen.
Sie sprechen von deiner Armee als Unterdrücker und du realisierst plötzlich, dass du ein Teil dieser Organisation warst, die sie umbringt und verhindert, dass sie sich frei bewegen können in ihrem Land. Das ist auch ihr Land.
Yuval kritisiert auch den massiven israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen.
Sie haben einfach alles bombardiert, was sie bombardieren konnten. Ich möchte, dass nicht nur jüdisches Leid zählt, sondern auch das palästinensische. Du kannst deine Freiheit nicht auf Kosten von anderen Menschenleben garantieren.
Israelis in Deutschland. Die einen lehnen es ab, ihren Reservedienst in der Heimat zu leisten. Die anderen melden sich freiwillig für einen Militäreinsatz. Joshua Schultheiß, Redakteur der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine in Berlin, betont allerdings, die Armeeverweigerer stellten eine politische Minderheit dar, zu Hause wie auch in der Diaspora.
Also am 7. Oktober wurde nicht nur Israel angegriffen, da wurden alle Jüdinnen und Juden angegriffen. Und in ganz Europa, in Nordamerika, grassiert ja der Antisemitismus seitdem. Deswegen denke ich, ist auch in den jüdischen Gemeinschaften in der Diaspora erstmal das Gefühl weit verbreitet, dass der Krieg gerechtfertigt ist und dass man eher das Gefühl hat, man muss auch die Kriegsführung verteidigen gegenüber den Kritikern.
Freiwillige Kämpfer wie auch Verweigerer räumen allerdings ein, was jeder Jude auch immer vom Gaza- bzw. Libanon-Einsatz hält. Letztlich sei es eine ganz persönliche Entscheidung, ob man mit einer Waffe kämpfen will oder nicht. Eine Gewissensentscheidung.
Gespaltene Gefühle in einer schwierigen Situation. HR2-Reporter Jens Rosbach beschrieb uns, wie unterschiedlich die Sichtweisen von in Berlin lebenden Israelis sind im Blick auf den Kampf Israels gegen den Terror der Hamas und der Hisbollah. Die jüdische Küche ist hierzulande weitgehend unbekannt. Manchem fällt vielleicht noch der gefüllte Fisch ein oder Challah, das traditionelle jüdische Zopfbrot. Das Jüdische Museum in Berlin beherbergt allerdings eine große Sammlung jüdischer Kochbücher aus unterschiedlichen Zeiten und die erzählen so einiges über jüdische Rituale und jüdische Bräuche, aber auch Geschichten von Verfolgung und Exil.
Das wohl älteste jüdische Kochbuch in deutscher Sprache erscheint 1815. Kochbuch für israelitische Frauen heißt es. Rebecca Wolf ist die Autorin. Die Bibliothek des Jüdischen Museums Berlin besitzt ein Exemplar der 5. Auflage von 1871, eine Schenkung. Dem dünnen blauen Band ist anzusehen, dass er häufig benutzt worden ist. Monika Sommerer blättert vorsichtig darin. Sie ist Bibliothekarin und Kunsthistorikerin.
Das Buch ist ein sehr fragiles Kochbuch, wo man das Alter auch ansieht. Und das Wichtige an diesem Kochbuch ist, dass es auch sehr viel darum geht, um jüdische Bräuche, religiöse Zeremonien, Segenssprüche. Also es ist nicht ein reines Kochbuch, sondern es ist eine Anleitung für den jüdischen Haushalt, in dem eben auch streng koscher gekocht wird. Bei der Rebecca Wolf spielt auch eine Rolle, dass sie junge Frauen vorbereiten wollte auf die Ehe, falls sie einen religiösen Mann finden, dass sie einfach wissen müssen, wie sie sich verhalten.
Dicker ist das vollständige praktische Kochbuch für die jüdische Küche, das Bertha Gumprich 1888 im Selbstverlag herausgibt. Beide Autorinnen, Rebecca Wolf und Bertha Gumprich, sind damals Köchinnen in jüdischen Haushalten. Und beide geben praktische Tipps für den Alltag.
Jüdische Originalgerichte, hier medizinischer Ratschlag, lange anhaltender Blutabgang beim weiblichen Geschlecht. Schlimme Brüste, das war dieser medizinische Anhang, Verhalten während der Schwangerschaft. Dann ein Jahreskalender, was man in jedem Monat kochen kann. Zubereitung verschiedener Getränke, Essige und Kaffeeschalen.
Die Kochbücher aus dem 19. Jahrhundert zeugen von Emanzipation. Jüdische Autorinnen präsentieren selbstbewusst Essenstraditionen und verdienen damit eigenes Geld. Auch christliche Leserinnen und Leser schätzen damals ihre Ideen und Ratschläge. Man denke nur an die Berliner Schriftstellerin und Sozialaktivistin mit dem Spitznamen Suppenlina.
Lina Morgenstern, nach der eine Zeit lang auch unser Café drüben benannt war, kam aus einer jüdischen Familie. Sie war einfach vor allem Frauenrechtlerin. Sie hat Suppenküchen für arme Menschen gegründet und sie hat Kindergärten gegründet. Sie hat Kinderbücher geschrieben, um ihre Familie zu ernähren. Und da spielt zum Beispiel das Koschere überhaupt keine Rolle. Je nach Biografie und nach Haltung ist das sehr, sehr unterschiedlich.
Die Bibliothek des Jüdischen Museums Berlin besitzt 70.000 Medien, davon 120 Kochbücher. Rezepte, die in fast allen diesen Büchern vorkommen, sind gefüllte Fisch, Matzeknödelsuppe und Challah, geflochtenes Brot für den Schabbat. Museumsmitarbeitende nutzen die Bücher, wenn sie Ausstellungen vorbereiten. Wissenschaftler und die interessierte Öffentlichkeit können im Lesesaal darin stöbern. Und manchmal zeigt Monika Sommerer die Bücher während einer Führung. An diesem Herbsttag haben sich 8 Frauen und ein Mann dafür angemeldet. Neugierig blättern sie in den Büchern und erzählen sich Geschichten aus ihren Familien.
Ich weiß nur, dass meine Oma ist in Rumänien aufgewachsen und hatte dann also auch rumänische Küche mit da drin. Es gab etwas, das nannte sie Mama Liga. Das ist so ein Maisbrei, so ähnlich wie Couscous oder sowas muss das gewesen sein. Und ich wusste aber nicht, ob das jüdisch oder deutsch oder was das alles ist damals. Aber das wurde eben so weitergegeben, diese Art zu kochen mit Butter, paniertes Fleisch eben und also anders, als wir es heute machen würden.
Die Autorinnen des 20. und 21. Jahrhunderts, da sind Salonieren, Journalistinnen, Volkswirtinnen, Weltbürger. Ab 1933 erscheinen Kochbücher, die den Lesern Mut machen wollen, sich aufs Exil und seine Küche einzulassen. Sie lobpreisen die Kräuter von Palästina und das englische Rindfleisch. Sie werden im Ausland gedruckt, denn jüdische Autoren werden in Deutschland nicht mehr veröffentlicht. Und einige Verleger setzen sich über das Urheberrecht hinweg, wie die Autorin Urbach erleben muss. Monika Sommerer?
Alice Urbach, so kocht man in Wien, und die ist dann ins Exil gegangen nach Amerika und hat dort auch in Fernsehshows ihre Kochrezepte vorgestellt und ist dann nach dem Krieg nach Wien zurückgereist und musste feststellen, dass ihr Kochbuch unter einem ganz anderen Namen weiter publiziert wird. Und dann ist sie eben zu ihrem Verleger gegangen und hat gefragt, wie das passieren kann. Und er hat gesagt, sie sind ausbezahlt worden, ich kann mit diesem Kochbuch machen, was ich möchte. Und es ist noch bis 1966 unter einem ganz anderen Namen dann erschienen.
Mehr als gefilte Fisch. Josephine Janert berichtete davon, was man alles in der Sammlung jüdischer Kochbücher in der Bibliothek des Jüdischen Museums in Berlin entdecken kann.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Heute von und mit Carina Dobra.
Die Universitäten und Hochschulen in Deutschland sollen antisemitische Tendenzen an den Bildungseinrichtungen stärker bekämpfen. Das wurde bei einem ersten Vernetzungstreffen der Hochschulrektorenkonferenz mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Klein verabredet. Ziel sei es, das Netzwerk der Hochschulbeauftragten gegen Antisemitismus zu erweitern, erklärten Klein und Hochschulpräsident Rosenthal. Derzeit seien die Beauftragten an den Hochschulen häufig für unterschiedliche Formen von Diskriminierung zuständig. Rosenthal betonte, jüdische Studierende, Lehrende, Forschende und Mitarbeitende müssten sich an Hochschulen sicher fühlen können. Dazu gehört auch, dass bei antisemitischen Vorfällen Ansprechpersonen leicht aufzufinden sind und die Betroffenen unterstützen und beraten können. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland befinden sich in einem anhaltenden Ausnahmezustand. Ein gutes Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel ist einer aktuellen Befragung der Gemeinden zufolge das Unsicherheitsgefühl von Jüdinnen und Juden weiter gestiegen. In einer Online-Befragung des Zentralrats der Juden gaben knapp 2/3 der Führungskräfte negative Auswirkungen des Krieges in Gaza und Israel auf ihre Gemeinden an. Dazu zählen sie die Angst vor Angriffen, weniger Besucher und den Anstieg des Antisemitismus. Gleichzeitig geht laut der Umfrage die Solidarität der Gesellschaft zurück. Die Zusammenarbeit mit den Kommunen und öffentlichen Behörden wird hingegen weit überwiegend positiv bewertet. Die jüdische Gemeinde Frankfurt hat einen neuen Vorstand gewählt. Vorstandsvorsitzende für die Periode von 2024 bis 2028 sind erstmals als gleichberechtigte Doppelspitze die Juristen Benjamin Graumann und Marc Grünbaum, wie die Gemeinde mitteilte. Außerdem hat der neu gewählte Gemeinderat die Bibliothekarin Rachel Heuberger, den Informatiker und Liegenschaftsgeschäftsführer Daniel Korn und den aus der Ukraine stammenden Betriebswirt Boris Milgram in den Vorstand gewählt. Der bisherige Vorstandsvorsitzende, der Architekt Salomon Korn, gehört nach 25 Jahren in diesem Amt nicht mehr dem Vorstand und Gemeinderat an. Auch das Vorstandsmitglied Leo Latasch ist aus beiden Gremien ausgeschieden. Die deutsch-israelischen Kooperationsprojekte PAU-HÖR und Linkbridge sind in Berlin mit dem Shimon-Peres-Preis geehrt worden. Die mit je 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird vom Auswärtigen Amt in Kooperation mit dem deutsch-israelischen Zukunftsforum vergeben. PAU-HÖR habe den Grundstein für ein Netzwerk junger, engagierter Frauen gelegt, die sich im gemeinsamen Dialog für gesellschaftlichen Wandel in beiden Ländern engagierten, hieß es in der Jurybegründung. Linkbridge stärke als Inklusionsprojekt die Freundschaft und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Deutschland und Israel. Zusätzlich wird in diesem Jahr einmalig ein ebenfalls mit 10.000 Euro dotierter Sonderpreis verliehen. Er geht an das zivilgesellschaftliche israelische Projekt Sahi, das nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 evakuierte Jugendliche unterstützt. Eine Sonderausstellung im Jüdischen Museum in Frankfurt widmet sich ab heute den Vorstellungen von Tod und Jenseits im Judentum sowie der jüdischen Trauerkultur. Mit der Schau unter dem Titel »Im Angesicht des Todes« werde ein Kernthema der jüdischen Tradition aufgegriffen, sagte Museumsdirektorin Mirjam Wenzel bei der Vorstellung. Die Ausstellung verbinde rituelle Gegenstände und andere Exponate zum Umgang mit Tod und Sterben, Video- und Audiostation und zahlreiche Kunstwerke. Die Schau informiert auch über Vorstellungen des Judentums von Unterwelt und Jenseits, besondere Trauerrituale und Formen des Totengedenkens für eigene Angehörige oder im Rahmen kollektiver Erinnerungen an die Opfer der mittelalterlichen Pogrome oder NS-Judenmordes.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigt sich heute mit dem grassierenden Antisemitismus unter Linken, seinen historischen Wurzeln und aktuellen Ausprägungen.
Es war einmal ein Antisemit und der war links. Klingt wie ein schlechtes Märchen, oder? Denn der Judenhass kommt doch von rechts. Oder aus dem radikalen Islam, oder sogar aus der Mitte der Gesellschaft. Aber doch nicht von links. Dort sind doch die Guten. Dort steht man doch auf der richtigen Seite der Geschichte, oder? Schön wäre es. Denn das ist genau das Märchen, das Linke sich und anderen gerne erzählen, um besser schlafen zu können. Und um ein Selbstbild zu pflegen, das mit der Wirklichkeit wenig zu tun hat. Dass der Judenhass auch von links kommt, wissen wir nicht erst, seit die Postkolonialisten Israel als Endgegner auserkoren haben. Und nicht erst, seit die woke Linke, also die selbsternannten Klarsehenden, die in Wahrheit in tiefster Dunkelheit tappen, Juden die Solidarität und Unterstützung entzogen haben. Und nicht erst, seit die progressive Linke den Terror gegen Juden als legitimen Widerstand verklärt und die offen oder verklausuliert die Vernichtung des Staates Israel fordert. Und doch klingt es manchen immer noch wie ein schlechtes Märchen. Doch wie kann das eigentlich sein? Wie ist es möglich, dass so viele Menschen, die sich selbst für fortschrittlich und mitfühlend halten, so rückständig und empathielos sein können, wenn es um Juden geht? Wie kann es sein, dass so viele Menschen, die einen beherzten Kampf gegen Diskriminierung, Rassismus und Rechtsextremismus führen, in dem Moment versagen, in dem ein leibhaftiger Jude die Bühne betritt? Wie ist es zu erklären, dass so viele Menschen, die sich selbst für anständig, gerecht und gut halten, so irren können? Die Antwort darauf ist komplex und vielschichtig. Und sie verbirgt sich in einem Dickicht schwer verständlicher Theorien, spaltender Ideologien und gezielter Sprachverwirrung. Wo also liegt der Hase im Pfeffer und worum geht es genau? Manche nennen es Wokeness, andere Identitätspolitik oder Social Justice, also soziale Gerechtigkeit. Und was bedeutet das? Um es kurz zu machen, es sind eine Reihe von Theorien, die anfangs mit guten Absichten entwickelt wurden und die sich inzwischen weit über das angestammte Terrain ausbreiten. Theorien aus den Feldern der Postmoderne, des Postkolonialismus oder der Critical Race Theory, die längst aus den universitären Elfenbeintürmen ausgebrochen sind und sich in viele Bereiche unserer Gesellschaft ausbreiten. Sie beeinflussen, manipulieren und verändern. Mal nahezu unbemerkt und mal offensiv und aggressiv. Alles unter dem Banner sogenannter sozialer Gerechtigkeit und mit quasi religiöser Überzeugung. Vor allem aber in dem Glauben, damit Gutes zu tun. Allgegenwärtige Machtgefüge zu beenden, Ungerechtigkeiten zu beseitigen und den Unterdrückten und Marginalisierten zu ihrem rechtmäßigen Platz zu verhelfen. Klingt wie im Märchen. Und die woken, progressiven Linken sind die Helden. Aber so einfach ist es nicht. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Theorie und Praxis, zwischen gut gemeint und gut. Mit anderen Worten, der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Denn mit der woken, postkolonialen, identitätspolitischen Brille sieht man überall üble Machtstrukturen und Dualismen. Herrscher und Beherrschte, Unterdrücker und Unterdrückte, Kolonisatoren und Kolonialisierte, Privilegierte und Unprivilegierte, Weiße und People of Color, Täter und Opfer. Die einen sind immer böse, die anderen sind immer gut. Erstere müssen bekämpft werden, letztere verdienen Unterstützung. Und zwar immer und überall. Diese Blaupause wird dabei nicht nur auf den Westen und den sogenannten globalen Süden angewandt. Und nicht nur auf Weiße und Schwarze, sondern auch auf Israel und die Juden einerseits und die Palästinenser, die Araber und die Muslime andererseits. Israel gilt in dieser verqueren Logik als Paradebeispiel des Beherrschers, des Unterdrückers, des Privilegierten. Als Kolonialstaat, der rückabgewickelt werden muss. Als Überbleibsel einer imperialen Vergangenheit, das ein für allemal beseitigt werden muss. Und wo Israel ist, da sind die Juden nicht weit. Weswegen sie gleich in Mithaftung genommen werden. Juden sind damit weiß, mächtig und privilegiert. Sie verdienen keine Unterstützung, sondern sind Teil des Problems. Und kaum, dass man sich versieht, steht alles Kopf. Das Opfer wird zum Täter. Die jüdische Heimstätte wird zu einem imperialistischen, kolonialistischen und rassistischen Projekt. Und der Jude wird zum Sündenbock. Schon wieder. Oder immer noch. Nun ist Israel sicher vieles und vor allem nicht perfekt. Aber eines ist es nicht, ein koloniales oder rassistisches Projekt. Ganz im Gegenteil. Und seine jüdischen Bewohner sind so manches, aber ausschließlich Weiße sind sie nicht, ganz und gar nicht. Denn in Israel leben Millionen farbige Juden, die selbst oder deren Vorfahren aus arabischen und nordafrikanischen Staaten geflohen sind oder von dort vertrieben wurden. Millionen jüdische People of Color. Aber wer interessiert sich schon für Fakten, wenn es darum geht, Israel und die Juden ins Fadenkreuz zu nehmen? Zumal Wissen und Wahrheit nach dem Verständnis der Postmodernisten, der Woken und all ihrer Schar sowieso kein Wert an sich sind. Für sie ist die Wahrheit stattdessen ein soziales Konstrukt. Und vor allem in ihrer Welt ist Wahrheit relativ. Dieselbe radikale Skepsis gilt gegenüber althergebrachtem Wissen und dem Prozess des Erkenntnisgewinns. Und erst recht gegenüber der Kraft des besseren Arguments und dem intellektuellen Ringen um den richtigen Weg. All das hat mehrere Konsequenzen. Die Konsequenz für Juden ist so schmerzhaft wie gefährlich. Juden oder Israelis oder Zionisten sind Täter, immer und überall, selbst wenn sie Opfer von Terror, Gewalt oder Vernichtungsversuchen werden. Denn als Weiße, als Herrscher, als Unterdrücker, als Kolonialherren, als Privilegierte können sie nach der perversen Logik der Woken oder der progressiven Linken keine Opfer sein. Sind sie keines Funkens Mitleid wert. Und erst recht keiner Unterstützung. Ganz im Gegensatz zu den Palästinensern, erst recht, wenn sie muslimisch sind, denen als angeblich Unterdrückte die Sympathien zufliegen. Selbst wenn sie morden, brandschatzen und entführen. Schließlich leisten sie nach postkolonialer Logik nur Widerstand gegen die Unterdrücker und ihren rassistischen Kolonialstaat. Wen wundert es da, dass die progressive Linke denselben Traum träumt, den nicht nur viele Palästinenser, sondern auch viele Antisemiten auf der ganzen Welt träumen? From the river to the sea, Palestine will be free. Oder mit anderen Worten, sie alle träumen vom Ende Israels, seiner Auflösung und seiner Vernichtung. Das heißt, Wer erst einmal in das ideologische Netz dieser sogenannten Theorien und Ideologien geraten ist, der kommt so schnell nicht wieder heraus, sondern er verheddert sich auf seinem Feldzug immer mehr in dem ahistorischen, antizionistischen und judenfeindlichen Irrglauben. Die woke Linke erlebt dies gerade in Echtzeit. Und auch Universitäten, Wissenschaften und der Kulturbetrieb kämpfen mit den klebrigen Fäden des Hasses. Und zweitens bedeutet es Folgendes. Wenn all die Prinzipien, auf denen unsere liberalen, demokratischen Gesellschaften gründen, wertlos sein sollen, wenn all die Errungenschaften, die uns den Weg über die Aufklärung in die Moderne geebnet haben, verurteilt werden, und wenn alle Fixpunkte, die unser historisches, wissenschaftliches und moralisches Koordinatensystem ausmachen, lediglich als Instrumente in den Händen der Mächtigen verstanden werden, dann betrifft das nicht nur Juden. Und es betrifft auch nicht nur Israel, sondern es betrifft den Liberalismus als solchen und unsere offene Gesellschaft und unsere westlichen Demokratien oder kurz gesagt, unsere Art zu leben. Wäre all das nur ein schlechtes Märchen, dann könnte man erleichtert aufatmen oder das Ganze einfach vergessen. Doch das ist es nicht. Es ist Realität, es ist wahr und es passiert. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir es sein, die irgendwann erwachen und merken, dass es dann vielleicht schon zu spät für ein Happy End ist. Ich wünsche Ihnen einen nachdenklichen Schabbat. Schabbat Shalom.
In der monatlichen Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur hörten Sie eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, heute über den Antisemitismus der Linken. Die Ansprache gibt's auch als Podcast bei uns im Netz bei hr2.de. Und da finden Sie auch die ganze Sendung Jüdische Welt zum Nachhören als Podcast. Hier in hr2 Kultur geht es jetzt weiter mit einer neuen Folge aus unserer Lesung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke fürs Hinhören. Ihnen weiter anregende Radiostunden mit hr2 Kultur.